Fliegergeschichten, Folge 21, Bagdad. In der letzten Folge habe ich ja kurz angerissen, wie 2014 die Malaysia Airlines 17 über der Krim abgeschossen wurde. Diese Geschichte ist häufig erzählt worden, sie ist nicht lange her, sie wurde lange untersucht und war lange in der Zeitung. Und sie ist für Piloten ziemlich deprimierend. Deswegen, wie versprochen, geht es heute um das Wunder von Bagdad. Wie überlebt man als Verkehrsflugzeug einen Raketenangriff? Willkommen an Bord unserer Airbus A300 der European Air Transport. Heutiges Routing von der irakischen Hauptstadt Bagdad nach Bahrain. Ein Frachtflug für die DHL Express. Es ist der 22. November 2003. Die drei Personen im Cockpit sind Captain Eric Genot, Erster Offizier Steve Mikkelsen und Flugingenieur Mario Rofai. Der Flug von Bagdad nach Bahrain ist nicht lang, das Flugzeug relativ leicht. Es ist wenig Sprit und auch wenig Fracht an Bord. Von unseren maximal 165 Tonnen Startgewicht schöpfen wir heute nur 100 aus. Allerdings ist im März 2003 auch die US-Armee im Irak einmarschiert. George Bush ließ im Mai verlauten, der Krieg sei gewonnen, und seitdem erschüttern Terroranschläge das Land, es herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Verbreitung von Waffen, die den Luftverkehr gefährden können, ist unklar. Was tun? Nun, die Empfehlung ist, mit maximalem Schub zu starten und so schnell wie möglich Höhe zu gewinnen, um außer Reichweite zu kommen. Die Waffen, die man hier vermutet, sind Schulterfeuerwaffen. Das sind kleine, tragbare Raketenwerfer, die zum Feuern auf der eigenen Schulter abgelegt werden. Die Reichweite und Einsatzhöhe dieser Waffen ist begrenzt, daher die Grundidee, schnell und in der Nähe des Flughafens an Höhe gewinnen. Der Flughafen ist nämlich militärisch gesichert, es ist also für Angreifer riskant, sich nah am Flughafen aufzuhalten. Wir folgen dieser Empfehlung. Wir starten optimiert für einen möglichst steilen Steigflug mit maximalem Schub und lassen dafür mal die höheren Kosten für Kerosin und Wartung der Triebwerke außer Acht. Sicherheit geht vor. Der Start läuft reibungslos. Als wir 8000 Fuß Höhe passieren, also etwa 2400 Meter, trifft ein heftiger Schlag das Flugzeug. Flugingenieur Rofail ruft beinahe sofort den Verlust von zwei unserer drei Hydrauliksysteme aus. 20 Sekunden später fühlt Kapitän Genot, wie die Kontrollsäule sich immer schwerer bewegen lässt. Auch das dritte und letzte Hydrauliksystem ist nun leer gelaufen. Unser dreifach vorhandenes System, mit dem wir alle Steuerflächen bewegen, ist weg. Wir haben keine Chance mehr, dieses Flugzeug zu kontrollieren. Die linke Tragfläche, hinter der die Rakete explodiert ist, steht in Flammen und ist teilweise zerstört. Außerdem läuft der darin vorhandene Sprit ebenfalls rapide aus. Aber, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, das Flugzeug fliegt noch. Alle drei Piloten leben noch. Die Triebwerke laufen, die Instrumente arbeiten. Nein, das ist keine Situation, die wir schon 300 Mal im Training durchlaufen haben. Aber mal gucken, was wir jetzt hinkriegen können. Schlimmer kann es nicht werden. Und hier greifen die wunderbaren Eigenschaften der Aerodynamik eines Verkehrsflugzeugs. Erstmal ist das Flugzeug für die aktuelle Fluglage stabil und würde diese nicht von alleine verändern. Allerdings, die linke Tragfläche brennt und ist aufgerissen und erzeugt starken Luftwiderstand. Das bringt das Flugzeug in Unruhe und es schwankt jetzt stark um diese erwähnte stabile Situation. Normalerweise kann man das kompensieren, aber uns fehlen ja jetzt alle Steuerflächen. Man kann sich dieses Schwanken vorstellen wie ein Uhrenpendel. Die stabile Situation ist eigentlich das gerade nach unten hängen, aber das Pendel schwingt halt hin und her und tauscht dabei immer wieder Geschwindigkeit gegen Höhe aus und dann in der anderen Richtung. Das Flugzeug macht im Prinzip das Gleiche. Die stabile Situation ist der Steigflug, den wir gerade hatten. Die Nase hebt und senkt sich aber um diesen stabilen Flugzustand herum. Egal. Erstmal wollen wir ja definitiv nicht weiter steigen, sondern so zügig wie möglich wieder landen. Ja, Bagdad ist nicht ideal, aber alles andere ist wirklich utopisch. Also erstmal den Schub ein wenig reduzieren. Nun passiert Folgendes. Die Triebwerke sitzen unterhalb des Schwerpunkts des Flugzeugs. Sie erzeugen mit dem Schub ein Drehmoment, das beständig versucht, die Nase nach oben zu rotieren. Insgesamt sind an so einer Rotation drei Kräfte beteiligt. Wir haben die Triebwerke unter dem Schwerpunkt, wie erwähnt, mehr Schub bringt die Nase nach oben. Wir haben die Tragflächen, die sitzen hinter dem Schwerpunkt und erzeugen hauptsächlich eine Kraft nach oben, drücken damit die Nase des Flugzeugs also nach unten. Und, um das Ganze auszugleichen, haben wir hinten das Höhenleitwerk. Wenn man das alles jetzt zu einem Flugzeug zusammenbaut, kommt bei einem hinten liegenden Höhenleitwerk raus, dass es für einen stabilen Flugzustand eine Kraft nach unten erzeugen muss. Alles klar? Wenn nicht, ist nicht ganz so schlimm. Wichtig sind die Auswirkungen, die wir jetzt im Cockpit unseres A300 spüren. Reduziere ich also den Schub, senkt sich gleichzeitig die Nase und das Flugzeug hört auf zu steigen. Dabei werde ich allerdings, was gegen die Intuition spricht, schneller. Und wenn ich schneller werde, gibt es zwei Dinge, die passieren. Der Auftrieb der Tragflächen steigt, aber auch die nach unten gerichtete Kraft des Höhenruders. Aufgrund des längeren Hebels, den das Höhenruder zum Schwerpunkt hat, reicht das irgendwann aus, damit sich die Nase nicht weiter senkt. Also, mit dem Schub können wir die Höhe ein bisschen kontrollieren. Was uns das Leben hier schwer macht, ist die Phygoide. Das ist dieses Schwanken um die stabilen Zustände herum, was ich erklärt habe. Also es nimmt immer wieder die Nase ein bisschen hoch, verliert dabei Geschwindigkeit, gewinnt Höhe, dadurch sinkt die Nase wieder ab, das Flugzeug verliert wieder an Höhe, gewinnt an Geschwindigkeit und das Ganze geht von vorne los. Da könnte einem glatt schwindelig werden. Es ist nicht ganz einfach, unter diesen Umständen die wirkliche Flugbahn zu bestimmen. Mit sehr, sehr feinfühligen Bewegungen der Schubhebel bekommen wir das Ganze aber langsam in den Griff. Okay, immerhin, auch wenn es kompliziert ist, wir können jetzt also mit dem Schub unsere Fluglage ein bisschen kontrollieren, zumindest was Steigen oder Sinken angeht. Vielleicht schaffen wir es damit auch kontrolliert irgendwie bis zum Boden. Leider liegt der Flughafen aber hinter uns. Wenn möglich, landen wir in einem Bürgerkriegsland doch lieber da, wo wir einigermaßen geschützt sind. Wie sollen wir jetzt aber auch noch Kurven fliegen? Geschweige denn, wie sollen wir eine der 45 und 60 Meter breiten Landebahnen treffen? Mal ausprobieren. Wir können ja auf dem linken Triebwerk weniger Schub geben als auf dem rechten. Was passiert? Von oben betrachtet dreht der Flieger ein Stück nach links, da er rechts mehr Schub hat. Dadurch gerät die linke Tragfläche im Prinzip ein bisschen in den Windschatten des Rumpfes. Und die rechte Tragfläche erzeugt jetzt etwas mehr Auftrieb als die linke. Und wie durch ein Wunder legt sich unsere A300 in eine leichte Linkskurve. Um die Kurve zu beenden, einfach das Ganze umklären. Genial! Wir haben mit einem manövrierunfähigen, brennenden Flugzeug angefangen. Ein Todesurteil. Jetzt haben wir innerhalb von ein paar Minuten gelernt, wie wir dieses Flugzeug nur durch Variation des Schubs kontrollieren. Sowohl Kurvenflug als auch Steig- und Sinkflug sind möglich. Allerdings ist so eine brennende, kaputte Tragfläche, aus der noch tonnenweise Sprit austritt, auf Dauer doch eher hinderlich. Das Flugzeug kommt immer mehr in Schieflage. Wir müssen also nun wirklich zügig landen. Die viel zu hohe Geschwindigkeit können wir zur Landung aber auch nicht gebrauchen. Zum Glück gibt es das Fahrwerk, das uns zusätzlich ordentlich Widerstand bringen kann. Das können wir auch ohne Hydraulik ausfahren. Raus damit! Nach der Stabilisierung der Höhe und einem ausgedehnten Vollkreis linksrum kreuzt das Flugzeug die Verlängerung der Landebahn. Mit einer engeren Rechtskurve positioniert sich die Crew für den Landeanflug. Die weiterhin für eine normale Landung viel zu hohe Geschwindigkeit muss die Crew in Kauf nehmen, Mit dem Schub wird einzig und allein die Höhe des Flugzeugs kontrolliert und das ist anspruchsvoll genug. Viel langsamer könnten wir ohne Landeklappen ohnehin nicht fliegen. Niemand hat für diese Situation trainiert. Niemand hat sie erwartet. Die tausenden Stunden Erfahrung sind fast bedeutungslos. Bedeutung hat das, was in den letzten 10 Minuten gelernt wurde. Das ist ungefähr so lange, wie diese Folge dauert. Mehr Zeit ist nicht. Es gelingt der Crew, den Anflug zu stabilisieren. Zwar finden sie sich auf dem Anflug der kürzeren Bahn wieder, doch sie entscheiden, hier zu bleiben, anstatt ein Korrekturmanöver zu fliegen. Ihnen ist klar, es gibt nur einen Versuch. Dass sich die Landung anders anfühlen wird als jede andere Landung. Sie dürfen den Schub am Ende nicht reduzieren, bevor das Flugzeug aufsetzt. Das würde das Bugfahrwerk in die Landebahn fallen lassen, anstatt das robuste Hauptfahrwerk. 20 Sekunden vor dem Aufsetzen in 400 Fuß Höhe gerät das Flugzeug in leichte Turbulenz. Die Maschine gerät nun etwas neben die Mittellinie der Bahn, kaum noch zu korrigieren. Sekunden später setzt die A300 auf. Mit dem Öffnen des Umkehrschubs und dank des Seitenwindes gerät das Flugzeug fast sofort von der Landebahn ab. Steuern ist jetzt unmöglich. Zum Glück hält das Fahrwerk. Durch den weichen, sandigen Boden bremsen wir innerhalb eines knappen Kilometers zum Stillstand ab. Niemand an Bord, niemand am Boden wurde verletzt. Erst nach dem Aussteigen über die Notrutsche sehen die Piloten die aufgerissene linke Tragfläche und können ihr eigenes Überleben kaum glauben. Hier war Glück im Spiel. Eine zweite abgefeuerte Rakete verfehlte das Flugzeug. Der Schaden am Flugzeug war katastrophal, aber so gerade eben noch für ein paar Minuten fliegbar. Das Flugzeug brannte, aber der anfangs gut gefüllte Tank explodierte nicht. Wind und Wetter spielten mit. Die Leistung der Cockpit-Crew in diesem Fall war aber unglaublich. Das Teamwork funktionierte. Innerhalb weniger Minuten erlernten sie eine völlig neue Variante des Fliegens und trafen dabei auch noch grob die Landebahn. Verschiedene Preise wurden ihnen dafür natürlich auch verliehen, unter anderem von der britischen Honorable Company of Air Pilots und der Flight Safety Foundation. Flugingenieur Rofai setzte sich nach diesem Flug mit 58 Jahren zur Ruhe. Die beiden Piloten flogen weiter. Unsere Airbus A300 wurde entgegen aller Wahrscheinlichkeiten repariert und 2004 tatsächlich wieder flugtüchtig gemacht. Allerdings fand sich kein Käufer für das Flugzeug. Und ab 2018 wurde es dann endgültig verschrottet. Verkehrsflugzeuge sind nicht dafür gebaut, Schaden von außen zu überstehen. Dass das 2003 in Bagdad gelungen ist, war ein bisher einmaliges Wunder. Happy Landings!